SRF 2 Kultur.
Text in der Reihe Demokratie wohin zur Frage, was haben Gefühle in der Demokratie zu suchen? Am Mikrofon Angelika Schett. Das Abstimmungsergebnis zur Masseneinwanderung in die Schweiz macht nicht nur hierzulande heiße Köpfe. Europaweit wird die Annahme der Initiative diskutiert. Es gibt bei aller Kritik ziemlich viel Verständnis für das Ja der Schweizerinnen und Schweizer, die auch beneidet werden, um die Möglichkeit, direkt abzustimmen. Immer wieder ist auch von Ängsten in der Bevölkerung die Rede, die man ernst nehmen sollte. Dagegen wird auch niemand etwas sagen. Nur, was ängstigt eigentlich so? Das frage ich nun Sie, Berthold Rothschild, als Psychoanalytiker und als Schweizer Bürger.
Sie fragen mich, was ängstigt die Bevölkerung, wenn man davon ausgeht, dass Angst diese Verhaltensweisen an der Urne bestimmen. Da muss ich gleich von Anfang an sagen, ich fühle mich da überhaupt nicht kompetent zu sagen, was die Bevölkerung ängstigt. Das kann man nicht so summarisch überhaupt sagen. Man kann davon ausgehen, dass Befindlichkeiten von Menschengruppen sich gegebenenfalls im Politischen ausdrücken. Da mögen Angstgefühle, es mögen aber auch Triumphgefühle, Neidgefühle, Schadenfreude, tausend Sachen mögen daran beteiligt sein. Wenn wir jetzt die Angst bezeichnen würden, und dafür gibt's ja sehr viele unterschiedliche Vorschläge, von der Globalisierung bis zur Traditionalisierung, bis zum Besitzstandwahrung. Ich glaube nicht, dass wir über die Angst, die Beschreibung der Ängste, und zwar eines Teils der Population, zufällig eine Mehrheit, dass wir da eine Antwort auf die Frage bekommen. Wir müssten ja dann auch sagen, wie erklären wir die Angstfreiheit der anderen? Die leben ja unter den gleichen Umständen und Bedingungen.
Und doch wird ja der großen Kampagne, die für ein Jahr warb, unterstellt, sie hätte mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt, sie instrumentalisiert für ihre Zwecke.
Es gibt tatsächlich in der politischen Arena überall, da können Sie auf die ganze Welt schauen, wenn es um wichtige Fragen geht, gibt es immer die Möglichkeit, diese Fragen zu emotionalisieren, die Leute quasi zu engagieren, als gehe es um ihr privates Glück auch, nicht nur um die Frage des Staates oder der Verteilungen oder der Gerechtigkeit. Das ist eine alte Geschichte, hat es immer gegeben, denken Sie an das Wort Demagogen, das waren die Leute, wörtlich übersetzt, die das Volk führen. Früher war das gut gemeint, heute versteht man darunter die Populisten, die also mittels affektiven Zuschub, Ängste, Verlustgefühle, privatisierte Gefühle, Bedrohung von außen, die rekrutiert werden. Das ist ein Mittel, das haben die Politiker, übrigens jeder Couleur, immer wieder angewandt, um die Menschen für einen politischen Zweck einzuspannen, instrumentalisieren, wie Sie sagen.
Nur müssen diese Gefühle ja auch irgendwie vorhanden sein, sonst könnte man ja da nicht dran anknüpfen. Wenn man jetzt mal unterstellt, im Widerspruch ein Stück weit zu Ihnen, Berthold Rothschild, dass die Leute Angst haben vor zu viel Globalisierung und Europäisierung und weiter davon ausgeht, dass ihnen das über den Kopf wächst. Neben der SVP machen sich das ja auch andere Volksparteien in Europa zunutze. Front National in Frankreich, die Schwedendemokraten, die Freiheitliche Partei Österreichs und auch Teile der Alternative für Deutschland. Bei aller Unterschiedlichkeit, man kann schon sagen, dass sie sich an Ängste und Ressentiments unter anderem richten. Ich frage jetzt weiter an diesem Strang, nehmen die Parteien, diese Parteien, die Gemütslage der Menschen nicht ernster, als es jetzt etwa hier die Befürworter der Personenfreizügigkeit tun?
Jetzt haben Sie das Wort Gemütslage gebracht, das finde ich sehr gut. Das ist nämlich etwas anders, als wenn wir von Ängsten sprechen. Unter Gemütslage verstehen wir ein Konglomerat der Befindlichkeit von Menschen, die sich dann ausdrückt, schon im Privaten, bevor man stimmen oder wählen geht, wo die Menschen sagen, mir geht es gut oder mir geht es nicht gut oder das besorgt mich, mein Arbeitsplatz besorgt mich, meine Ehe besorgt mich, die Zukunft meiner Kinder besorgt mich und so weiter. Also die Gemütslage, das ist nicht dasselbe, wie wenn man die jetzt schon in Angst verwandelt. Der Schritt von der Erkundigung einer Gemütslage, was ja all diese Umfragen immer versuchen, zu sagen, die Gemütslage ist eine solche der Angst, das ist oft eine Manipulation. Sogar wir in unserem Beruf haben manchmal die Tendenz, damit wir zu einer Diagnose kommen, eine bestimmte Gefühlslage in einen Begriff oder in eine Diagnose zu verwandeln, damit man jetzt darüber reden kann, was der jetzt hat. Der hat jetzt ein Burnout. Vorher hätte man gesagt, seine Gemütslage ist eine solche der Überforderung. Überforderung ist zum Beispiel eine ganz wichtige Gemütslage für die Menschen, die mit der heutigen Zeit und all ihren Brüchen und Widersprüchen zu Rande kommen müssen.
Eben, und meine Frage war ja, nehmen die Parteien, also jetzt wie der SVP, die Gemütslage der Menschen ernster als die anderen?
Ich würde meinen, dass das zum Teil so ist, aber sie nehmen eigentlich die Gemütslage ernster, die sie zuerst in die Menschen hinein initiiert haben. Und zwar durchaus mit Mitteln, mit suggestiven Mitteln, mit massenpsychologischen Mitteln, mit Mitteln, die für den modernen Menschen etwas schwierig und prekär werden, wenn sie sich zum Beispiel an den Nationalismus, an den Chauvinismus von Gesellschaften richten und nicht an eine Welt, die heute durch die Globalisierung sich öffnet und jeden Abend über den Fernsehschirm zu uns nach Hause kommt. Das ist die Gemütslage, was die Leute machen. Daraus jetzt eine bestimmte Angst zu machen und dann mit modernen Worten wie Dichtestress zum Beispiel, das dann noch zu verdeutlichen, das ist etwas, was wir jetzt zum Beispiel in unserem Beruf, wenn wir immer nur sagen würden, der arme Patient, der hat sicher eine böse Ehefrau oder die arme Patientin hatte sicher eine böse Mutter. Man kann das den Leuten schon sagen und dann heißt es nachher, aha, das ist der Grund. Diese Kausalität, die da eingefüllt wird und die tatsächlich etwas Verführerisches hat, wenn sie noch unter einem Bedrohungsszenario eingewickelt ist, das ist eine Manipulation, aber nicht das Feststellen der Gemütslage.
Man muss ja sagen, an irgendeine vorhandene Gemütslage können sich ja dann bestimmte Parteien besonders gut knüpfen. Also wenn zum Beispiel beklagt werden die hohen Immobilienpreise, die vollen Züge, Druck auf Löhne und Sozialsysteme, Zubetonierung des Landes, dann hat man doch den Eindruck, wenn da weniger Menschen von woanders mal schlicht und einfach in die Schweiz kämen, dann hätten wir diese Probleme nicht mehr. Das ist ja eigentlich der Schluss, den man daraus ziehen könnte. Die Frage ist aber, wer ist denn dann gut, wer dann die Gemütslage beruhigt?
Es ist sicher nicht falsch, das als einen Vorschlag zu nennen. Schläfst du schlecht, weil so viele Fremde in unser Land kommen? Oder ist es der Starkstrommast außerhalb von deinem Haus? Oder ist es deine bedrohte Stelle? Warum schläfst du schlecht? Das ist eine offene Frage, wo ich dann von den vielen Antworten diejenige, die mir politisch passt, nämlich die wegen Dichte, Stress und Wohnungen und Pendlerdichte und so weiter, kann ich mir herausnehmen. Abgesehen davon, wäre die Abstimmung anders ausgefallen, hätten Sie doch diese Frage mir nicht gestellt. Wie geht es denn dieser Bevölkerung, die jetzt die Abstimmung verloren hat? Man redet jetzt über die, wie wenn das eine Masse von Patienten wären, die aus irgendeinem pathologischen Virus jetzt den fremden Hass sich zu eigen gemacht. Das ist ein langer Prozess und der findet auch in den Zwischenzeiten statt, wenn man nicht etwas abstimmen muss.
Das geht auch in die Richtung, was Sie schon bereits meinten, Bertolt Rothschild, die genannten Probleme, die können ja für eine generelle Überforderung von Menschen stehen. Viele Menschen in der Schweiz fühlen sich mürbe gemacht durch dies und das. Sie sagten Beispiel, es kann der Beruf sein, es kann überhaupt die sogenannte stressreiche Zeit sein, in der wir heute uns wehren müssen auch. Und wenn das alles so ein bisschen diffus ist und man merkt, mir wird das alles zu viel, dann ist es ja vielleicht, und das frage ich Sie jetzt, auch eine Form von Entlastung, wenn es Gruppen gibt, die mir sagen, warum ich mich so mürbe fühle.
Völlig richtig, das gibt es, aber das haben Sie auch bei allen Glaubensbekenntnissen. Das macht man sich zunutze, dass man sagt zum Beispiel, weil ihr gesündigt habt, ist jetzt die Trockenheit eingetroffen oder eine Seuche ist gekommen. Man kann eine Kausalität manipulativ erzeugen und die Leute gehen darauf ein. Nur ist die Antwort, die die Menschen geben, jetzt zum Beispiel an der Urne über Überfremdung, es ist ja nicht einmal das gesagt worden. Das muss man also ehrlicherweise auch sagen. Es ist gesagt worden, wir wollen selber bestimmen, wie es mit dem Zuzug der Fremden in unserem Land steht. Natürlich ist das nicht aus Fremdenliebe und Nächstenliebe entstanden, wenn man das unbedingt einschränken will. Aber es ist trotzdem, wie soll ich sagen, es gehört für mich immer noch, wenn es nicht politisch übermanipuliert ist, immer noch zum Rahmen der normalen Alltagspsychologie. Es ist doch eine Dauersituation, dass man zurechtkommen muss mit den Ansprüchen des Subjekts, der Gruppe und der anderen. Das sind nicht nur Ausländer, die anderen.
Jetzt gucken wir mal die andere Seite. Gegen die Initiative gab es ja einen Schulterschluss von Regierung und allen wichtigen Parteien, mit Ausnahme der SVP, sowie den Gewerkschaften und den Wirtschaftsverbänden. Sie alle hatten das Volksbegehren bekämpft. Auch eigentlich mit bedrohlichen Szenarien, was der Schweiz alles passieren würde, wenn sie dieses Freizügigkeitsabkommen zum Beispiel kündigt. Zog aber irgendwie ja nicht ganz so. Denn bei aller Angst vor zu viel Einwanderern in die Schweiz von Seiten der SVP war ja umgekehrt auch zu hören, dass man vor der EU keine Angst haben und vor allem nicht kuschen sollte. Also die einen, die bedrohen ja auch, aber sind damit nicht so erfolgreich wie die anderen, die ja dann plötzlich sagen, seid mutig, davon müsst ihr euch gar nicht bedrohen lassen. Es ist ja interessant, auf welchem Terrain sich da die Angst bewegt.
Völlig richtig, aber der Unterschied ist natürlich klar. Die Angst, die EU wird uns strafen und wir werden dann also gedemütigt oder wir werden rausgeworfen, das ist jetzt eine politische Angst. Da gibt es ein Vertrauen vielleicht auf die politischen Instanzen, auf die Souveränität des Volkes, dass sie diesem standhalten wird. Die andere Angst, die jetzt suggeriert, der Fremde, die Enge, die Besitzbedrohung, ja, das ist keine Angst vor politischen Kräften. Das ist eine Angst, die, ich nenne es die anekdotische Angst. Es ist eine Angst, die im Alltag immer evozierbar ist und vielleicht immer auch wieder ihre Gründe findet. Es ist ja nicht so, dass das völlig unberechtigt ist, dass sich gewisse Leute, die eine geringe Toleranzbreite haben, ständig aufregen müssen über die Leute im Zug oder daneben oder darüber.
Es ist ja so, einerseits haben die Schweizer ja 2002, wie von der Regierung empfohlen, für die Personenfreizügigkeit gestimmt. Auch im Februar 2009, als sie die Ausweitung dieser Freizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien gutheißen. Ist ja nicht so, als seien sie da immer dagegen gewesen. Aber andererseits konnte die SVP mit ihrem Volksbegehren gegen den Bau von Minaretten 2009 und für die Ausschaffung krimineller Ausländer entgegen den Empfehlungen des Bundesrats zwei Erfolge für sich verbuchen, jetzt den dritten. Wie erklären Sie sich das?
Minarette, das ist etwas wahnsinnig Anschauliches, obwohl es fast keine gibt in unserem Land. Und böse, also verbrecherische Ausländer, das ist auch etwas, da kommen sie direkt ins kleine Einmaleins der Gefühle hinein. Währenddem, wenn sie von Freizügigkeit oder internationalen Verträgen bestimmen, das ist nicht so klar, was da eigentlich gemeint ist. Da kann man das umformen und sagen, es sei eine Bedrohung durch die fremden Mächte. Aber es ist wiederum, der Erfolg tritt immer dort auf, wo, also es ist fast Bilderbuchhaftes, dieses Minarett, wo ein Symbol von etwas manipulativ eingeführt wird, damit die Menschen an diesem Symbol sich dann quasi distanzieren können davon oder sich selber als anders von dem Symbol bezeichnen können. Sachverhalte komplexer Art, das ist viel schwerer, die Leute damit zu manipulieren oder ihre Ängste zu schüren. Man kann dort höchstens sagen, wie ich vorher erwähnte, da kommt eine Angst vor der Überforderung. Und da glaube ich, in der Angst vor der Überforderung drücken sich nicht die 49 oder 45% ein andermal, sondern da drücken sich die Angst, die 50% überhaupt nicht stimmen gehen. Dort drücken die sich aus, die der Überforderung. Also diejenigen, die jetzt gehen, das sind Menschen, die haben mindestens das Thema sich und ihren Angehörigen gestellt und haben darauf eine Antwort gegeben. Wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann muss ich sagen, das ist die Spielregel. Ich bin in ein Spiel eingetreten, jetzt habe ich verloren. Ich sehe keinen Grund, warum man jetzt den Untergang des ganzen Landes deswegen beschwören muss.
Wir haben so die Pole, die guten sachlichen Argumente der Aufgeklärten gegenüber dem Schüren schlechter Gefühle bei denen, die es nicht so mit den Sachargumenten haben. Es gibt eine amerikanische Philosophin, Martha Nussbaum, die findet, es sei sowieso falsch, wenn man politisch oder vor allem auch in der Demokratie sozusagen das Emotionale und das Sachliche trenne. Sie sagt, Urteile darüber, was uns wichtig ist, fällen wir wesentlich durch Emotionen. Und dann sieht es ja eigentlich so aus, als hätte das die SVP besser erkannt als jetzt all die Politiker, die darüber klagen, dass es der SVP gelungen sei, Ängste zu schüren, während sie da ordentlich mit sachlichen Argumenten aufgetreten ist.
Also ich bin mit Frau Nussbaum insofern einig, als gewiss jeder Sachverhalt, der die Menschen angeht, immer auch von Gefühlen begleitet wird und auch auf eine Gefühlslage, auf eine bereits vorbereitete Gefühlslage antrifft. Das ist mir schon klar. Ich bin nur sehr skeptisch, wenn man jetzt so quasi fast pädagogisch davon ausgeht, man müsse eben auch jetzt noch die Gefühle der Menschen rekrutieren, um eine bestimmte Politik zu erreichen oder nicht zu erreichen. Ich halte Gefühle in der Politik, denken Sie nur, vor allem in der Massenpsychologie, für außerordentlich riskant und gefährlich. Mit Gefühlen der Menschen lässt sich leicht spielen, und zwar nicht nur der dummen Menschen, wie wir wissen. Politik ist ein Sachverhalt, der eigentlich rational angelegt ist, dass man sich dann freuen kann oder traurig sein kann über ein Resultat. Das sind Epiphänomene der Gefühle, aber der Sachverhalt ist nicht ein gefühlsmäßiger. Das glaube ich nicht, dass das programmatisch verwertet werden sollte. Höchstens würde ich sagen, und das ist die Aufgabe der Schulen, der Erziehung, der Eltern auch und der Gesellschaft überhaupt, man soll die Leute darauf vorbereiten, dass sie nicht mit ihren Gefühlen spielen lassen. Natürlich, die ganze Welt der Werbung setzt sich dem völlig entgegen. Eigentlich könnte man sagen, die SVP, aber auch die anderen Parteien betreiben Werbung. Das heißt, sie nehmen einen Sachverhalt und versuchen, den vermeintlichen Gefühlen der Verbraucher anzuschmiegen, angelegen sein lassen. Und Werbung, das wissen wir ja, wenn Sie in die Waschküche gehen, ist das ein absolut rationaler Prozess, dass Sie jetzt aber ein bestimmtes Waschmittel nehmen müssen, weil Sie gleichzeitig reiner waschen und dabei auch noch jünger werden. Das ist die Benutzung, das ist die Instrumentalisierung eines rationalen Sachverhaltes, um einen Zweck zu erreichen.
Kontext zur Frage, was haben Gefühle in der Demokratie zu suchen? Mein Gesprächspartner dazu ist der Psychoanalytiker Berthold Rothschild. Wir sind jetzt wirklich mittendrin in den Gefühlen. Sollen sie sein, sollen sie nicht sein? Ich versuche immer noch ein wenig gegenzusteuern, Berthold Rothschild. Sie sagen, warum das auch wirklich immer noch sehr gefährlich ist, in einer Demokratie auf Gefühle zu setzen. Ich möchte doch noch mal fragen, dieser Vorwurf an die SVP, sie sei unsachlich und emotionalisiere die Diskussion. Gleichzeitig muss man sich doch auch fragen, ist es denn so verkehrt, in einer Demokratie Menschen auch mit ihren Gefühlen wahrzunehmen und das Feld jetzt nicht nur den anderen zu überlassen? Weil das finde ich dann auch gefährlich. Sie sagten, Berthold Rothschild, im Verlauf des Gesprächs, wie gefährlich es sei, mit den Gefühlen anderer zu spielen, sie zu manipulieren, klar. Aber umgekehrt ist es nicht auch gefährlich, wenn man das Feld der Gefühle ausschließlich anderen überlässt?
Ja, das ist wahr. Aber das ist jetzt, wenn wir so wollen, ein offener, täglich in der Presse, je nachdem, was die Menschen lesen, werden ja Gefühle evoziert, die da sind. Es werden neue kreiert, Entrüstungen kreiert, Dramatik wird geschaffen. Ich sage nicht, dass die Welt der Gefühle etwas sei, das man vernachlässigen soll. Ich sage nur, wer versucht, Kapital zu schlagen aus Gefühlen, die man zuerst auch noch vergrößert hat und die man zuerst auch noch dramatisiert hat, der begibt sich auf ein gefährliches Feld, weil man kann manchmal den Hasen, der aus dem Sack gelassen wurde, den kann man nicht unbedingt mehr einfangen. Und darum finde ich es übrigens auch richtig, dass man sich überlegt, ob wirklich alle Anliegen einem Plebiszit des Volkes überlassen sein sollen. Weil es gibt in der Geschichte unzählige Beispiele, wo die Wahrheit der Mehrheit eine verhängnisvolle Angelegenheit war.
Jetzt sagen Sie aber was, Berthold Rothschild, da werden aber bestimmt viele was über sich bekommen hierzulande, denn man ist ja stolz auf die direkte Demokratie. Wir werden von vielen Ländern darum beneidet und Sie sagen jetzt, es ist irgendwie doch gefährlich.
Selbstverständlich ist es ein hohes Gut und ich würde meinen, ein beneidenswertes Gut, dass wir permanent über wichtige Belange mitbestimmen können. Ich glaube, das ist anerkannt, dass das ein hohes Gut ist. Aber es gibt Möglichkeiten, die Manipulation, vor allem massenpsychologisch, daran möchte ich erinnern, so weit zu treiben, dass das Ja oder das Nein einer Mehrheit sehr verhängnisvoll sich auswirken kann auf Minderheit. Es muss Dinge geben, die außerhalb des Plebiszitären liegen, weil die zu gefährlich sind, zu brenzlig sind. Ich meine jetzt nicht Ausgrenzung von Zuwanderern, die hier Arbeit suchen, sondern ich meine Frankreich, man könnte Mehrheiten dafür finden, dass man sofort alle Roma aus dem Lande vertreiben soll. Man nennt es dann nicht vertreiben, sondern das heißt dann, man soll sie rückführen. Man wird es dann schon schaffen, die richtigen Ausdrücke zu verwenden. Darüber muss man Überlegungen anstellen. Man soll aber gleichzeitig dieses Recht und auch die Rekrutierung der menschlichen Meinung in unserem Lande soll man beibehalten. Jawohl, auch wenn es immer wieder schief geht.
Wir haben ja große demokratische Vorbilder, die werden von allen bewundert. Lincoln, Gandhi, Martin Luther King und auch Mandela. Und die haben ja irgendwie es verstanden, Gefühle so zu kultivieren, ja, dass sie gut sind. Wir bewundern diese Menschen. Warum sind solche Menschen in unserem demokratischen Alltag so wenig da? Warum gibt es so wenige, die diese Art von Gefühlen besetzen?
Ich glaube, das waren eben in dem Sinne keine wahrscheinlich keine Demagogen. Das waren Menschen, die sich für etwas ereiferten, so dass die Menschen sich mit ihnen identifizieren konnten. Also Martin Luther King ist für mich ein Beispiel. Der hat Reden gehalten, die zwar auch sehr suggestiv waren und die zwar auch sehr populistisch waren, aber er hat sie für eine Minderheit gehalten. Er hat sie nicht für eine Mehrheit gehalten, wo er sowieso schon gewiss war, dass die ihm zustimmen würden. Das ist Mut. Das ist Zivilcourage, wenn man sich für Minderheiten einsetzt, wenn man sich für die ohnehin schon bestehende Mehrheit einsetzt. Dazu braucht es nicht wahnsinnig Mut. Natürlich muss man die Mehrheit auch eruieren. Jetzt ist da ein Fall, wo es genau auf der Kippe steht, wo man gar nicht sagen kann, es sei die Mehrheit. Es war die effektive kleine numerische Mehrheit, die ein neues Gesetz geschaffen hat. Quasi Parität zwischen zwei Lagern. Plus ebenso viele, die gar nicht sich geäußert haben, die anderen 50%. Ich finde das ein interessanter Moment. Und der soll auch nicht so ausgeschlachtet werden, dass jetzt hier die Guten und hier die Bösen sind, sondern der drückt jetzt etwas aus, was man sagen kann, aha, die Befindlichkeit der Schweiz im Januar 2014 war die und die. Das können wir anhand dieses Abstimmungsresultates sagen und das müssen wir ernsthaft zur Kenntnis nehmen. Wird man auch in den weiteren Vorschlägen, Initiativen und so weiter berücksichtigen müssen. Aber man muss sich dagegen wenden können, dass es immer Menschen geben wird, genau wie in der Werbung, die auf schändliche Art und Weise das Potenzial, das da bereit liegt, für ihre Zwecke nutzen, und zwar nicht nur für die politischen Zwecke. Da gibt es auch ökonomische Zwecke und es gibt natürlich auch Zwecke, das ist für mich die große Sorge, der Krise des Individuums gegenüber der Moderne. Die Moderne stellt solche Herausforderungen an die Menschen, die sie in der Schule gar nicht lernen konnten, dass da ein generelles Unbehagen, nicht Ängste, ein generelles Unbehagen, denken Sie ökologischer Art, denken Sie Globalisierungsart, und da werden Gerüchte erzeugt. Gerüchte werden erzeugt. Das ist das, was dich bedroht. Dieses ist es, nicht ein Ganzes. Und ich glaube sogar, wenn ich das noch dazufügen kann, dass diesmal bei dieser Abstimmung eigentlich noch etwas sehr Seltenes passiert ist. Das nämlich Kapital, Politik und, wenn Sie so wollen, Arbeiterklasse in einem Lager standen und da auf der anderen Seite standen eben die Schweizer, die merkten, das ist eine geballte Macht, die mich da beeinflussen will. Da folge ich lieber den Treicheln und den Jodlern und so weiter, als dieser geballten Macht von politischen und ökonomischen Instanzen, die alle merkwürdigerweise, zwar aus unterschiedlichen Gründen, in die gleiche Richtung rudern. Da kann man die Leute, glaube ich, schon sagen, passt auf, schaut mal an, wer da alles euch wohin führen will. Passt auf, ihr wackeren Schweizer, leistet Widerstand. So.
Nun, also das wäre ja geradezu unfair zu sagen, die hätten jetzt nur sich an Gefühle geknüpft, die Initiative befürworteten. Die sorgen sich ja um die Menschen. Die Menschen in der Schweiz sollen sich wohlfühlen. Die kämpfen gegen das Lohndumping im Tessin, verursacht durch die vielen italienischen Arbeitskräfte, die da arbeiten. Man will gerechte Löhne, ist auch ein Programmpunkt. Gerechtigkeit im eigenen Land. Das Interessante ist ja, dass sich auch hier Argumente vermischen. Eigentlich war das ja auf der Seite derer, die sich für die Interessen der Arbeiter einsetzten. Das machen jetzt auch. Also die anderen, in Anführungszeichen. Und dagegen ist ja eigentlich auch nichts zu sagen.
Ja, es ist nicht mehr so klar heutzutage und so übersichtlich, was eigentlich richtig und falsch ist, was für uns nützlich ist, was ein Sachzwang ist, was Manipulation ist jetzt von der Wirtschaft zum Beispiel oder von den Politikern oder dann von Parteien. Es ist nicht mehr so klar, dass man das zuordnen kann, und dann wird es immer Menschen geben, die tatsächlich sagen, ja, ich habe jetzt eine Meinung. Ich finde nicht verwerflich, wenn Menschen sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl in diesem Lande. Ich kann das nicht als verwerflich ansehen. Ich muss aber sagen, es gibt Leichenflatterer. Und die sind diejenigen, die machen sich eben über die Kadaver, die die Gesellschaft erzeugt, also ich meine damit die toten Schattenseiten der Gesellschaft, die machen sich darüber her und machen damit ihr Geschäft. Gegen die muss man sich auch wenden. Aber ich finde nicht, dass das jetzt ein ganz tragischer Moment innerhalb der neueren Schweizer Geschichte war, diese Abstimmung. Das finde ich wirklich nicht. Die Frage, warum in den Städten, in den urbanen Gebieten Nein gestimmt wurde, mehrheitlich, deutlich, und in den ländlichen Gebieten, wo tatsächlich das Problem nicht so hautnah spürbar ist, jedenfalls wird das behauptet, dass dort vorwiegend Ja gestimmt. Ich finde das die interessante Frage. Ich habe sie für mich versuchsweise so beantwortet, dass die Menschen in den Städten, die tatsächlich in Kontakt kommen mit all diesen eingewanderten Menschen, die haben einen klaren Begriff von den Umrissen des Problems. Das Problem ist zwar auch da, aber es lässt sich beschreiben, während dem diejenigen, die nicht in Kontakt stehen, die wurden mit Gerüchten bedient. Unser Land ist bedroht. Schau mal, jetzt geht schon die Straße dadurch. Jetzt kommt das auch noch. Jetzt musst du auch noch für Konzessionen bezahlen. Jetzt wirst du dann noch enteignet. Gerüchte haben eine viel größere Kraft auf die Meinungsbildung der Menschen als die real zu überprüfenden Sachen. Das ist ja auch eine altbekannte Geschichte.
Muss man dann nicht doch einkalkulieren, dass es in der Demokratie immer auch um den Kampf zwischen Gefühlen geht und nicht nur um den Kampf von Sachargumenten? Also das müssten doch eigentlich alle Seiten berücksichtigen. Wenn das nur eine Seite berücksichtigt, hat die andere es ziemlich schwer.
Ja, aber ich finde es nicht ganz richtig, wenn man unterstellt, dass die Menschen, die für das Nein eingetreten sind, sich nicht um die Gefühle der Menschen bemüht hätten. Das wäre nicht richtig. Aber was stimmt? Und da bezichtige ich mich auch. Wissen Sie, und das gilt wahrscheinlich für viele meinesgleichen Berufsleute, Intellektuelle, die auf der Sonnenseite der Gesellschaft stehen. Ich kenne viel mehr Eingewanderte und Ausländer, als ich Schweizer kenne, die Ja gestimmt haben. Das heißt, mein Scope, mein Wissen, meine Behauptungen über Menschen richtet sich zum Teil auf Unkenntnis der Menschen, von denen wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen haben. Ich kannte sie damals im Militärdienst, ja. Ich kenne sie vielleicht noch als Patienten hier und da, aber auch dort scheidet sich das schon. Aber ich kenne eigentlich den Teil, über den wir nun diagnostisch befinden sollten, was ihre Ängste, ich kenne die nicht. Sie begegnen mir viel weniger als irgendein Tamile oder Nigerianer, ein Serbe oder sonst jemand.
Was schließen Sie daraus?
Dass ich eigentlich ziemlich vorsichtig sein muss, bevor ich vor allem ein diagnostisches Urteil fälle über Gruppen von Menschen, die ich eigentlich nicht kenne und von denen ich nur weiß, dass die in ihrem Namen reden, die kenne ich ja allerdings, dass die wahrscheinlich nicht diejenigen sind, die das wiedergeben, was die Leute wirklich empfinden, sondern sie haben ein Ultrafiltrat für ihre politischen Zwecke draus gemacht.
Das war Kontext zur Frage, was haben Gefühle in der Demokratie zu suchen, in der Reihe Demokratie wohin. Ich war im Gespräch mit dem Zürcher Psychoanalytiker Bertolt Rothschild. Mein Name ist Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.